Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Becker Petkovic, der Podcast, den alle hören, von Bundeskanzler bis Bundespräsident. Wir sind in allen Ohrlöchern. So habe ich mir das zumindest ausgedacht, Boris. Wie schön, dich wieder zu sehen. Es ist noch gar nicht so lange her und es ist einiges passiert, obwohl wir erst vor ein paar Tagen gefühlt miteinander gesprochen haben. Wie geht es dir? Wie hast du die Miami Open verfolgt?
Ja, erstmal eine Grüße zurück. Du noch in New York. Wie ist da das Wetter? War in Mailand wird es langsam Frühling. Also wir können auf der Terrasse Kaffee trinken und es wird langsam angenehm warm. Wie ist es bei dir?
Gestern waren es in New York 25 Grad und ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger in New York. Ich weiß, wie New York dich austricksen kann und ich hatte trotzdem meinen Wintermantel dabei, aber draußen liefen die ganzen Mädchen mit ihren Sommerkleidchen schon rum und Spaghetti-Trägern und kurze Röckchen sahen natürlich blendend aus. Aber um 17.30 Uhr waren es leider nur noch 6 Grad und die wunderschönen Mädchen haben gefroren. Ich hatte nur eine Winterjacke und ich teile nicht so gerne, deswegen habe ich nur in meiner Winterjacke gelacht. Aber es war sehr schön, sie dabei zu beobachten. Es kann schon manchmal ganz schön heftig sein. Es wird Frühling, aber der Winter weigert sich noch komplett rauszugehen.
Okay.
Und apropos Winter, gestern kam es ja erst sehr, 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 sehr spät zu dem Finale bei den Miami Open. Jakob Menzig und Novak Djokovic sind erst um 20.30 Uhr auf den Platz gegangen. Konntest du überhaupt was sehen? Das war ja mitten in der Nacht dann bei dir.
Ja, ich habe natürlich den ganzen späten Nachmittag, frühen Abend drauf gewartet und habe Wiederholungen vom Halbfinale und das Darmfinale nochmal geguckt und so weiter. Und irgendwann war es mir dann zu spät. Habe natürlich das erste heute Morgen mein Telefon angemacht, guckt, wer gewonnen hat und die Highlights und so weiter. Also ich bin auf dem neuesten Stand, was das Finale angeht.
Wie war das denn für dich heute Morgen aufzuwachen und festzustellen, dass es nicht Novak Djokovic ist, der seinen 100. Titel geholt hat, sondern dass es Jakob Menzig ist? Warst du überrascht? Weil ich glaube, wir haben alle gedacht, am Ende es wird dann doch Novak. Wie war das bei dir heute Morgen, als du das gesehen hast, das Ergebnis?
Ja, erste Reaktion war schade. Ich hätte es dem Novak gewünscht, dass er dreistellig wird und die 100 voll macht. Dachte vor dem Match, Menzig ist gefährlich, der hat keinen Respekt vor großen Namen oder Platzierungen und dachte, es ist eine Menge Arbeit, zumal Menzig noch nie vor ein ATP-Turnier gewonnen hat, muss man auch mal sagen. Also es war sozusagen sein erster Turniersieg. Aber gefühlt, du weißt, ich bin befreundet mit Djokovic und seiner Familie und hätte ihm das gewünscht. Aber insgesamt muss ich sagen, doch eine Leistungssteigerung von Novak. Ja, man kann sagen, vielleicht die best ganz gute Auslosung, war jetzt nicht die stärksten. Auch Dimitrov im Halbfinale und Korda im Viertelfinale sind alles machbare Gegner für ihn. Aber du musst es umsetzen. Aber ich bin doch positiv überrascht, dass er nach seiner enttäuschenden Erstrundenniederlage von Indian Wells einfach wieder seine Form gefunden hat, dabei geblieben ist, obwohl er doch einige Male abends um die Häuser gezogen ist, Miami. Aber ich glaube, das war alles vorm Turnier. Und ich sehe da immer auch einen strengen Andy Murray, der aufpasst, dass sein Zögling da auf der Stur bleibt und einfach das auch macht, was er für richtig hält. Ich habe auch beim Warm-up Andy ein paar Bälle schlagen sehen. Also der kann es noch. Ich glaube, solange er nicht laufen muss, ist der immer noch ein sehr guter Tennisspieler. Die Kombination nimmt langsam Züge an.
Ja, sie nimmt langsam Fahrt auf. Die beiden haben sich immer zusammen eingespielt. Also Andy Murray hat Novak eingespielt vor jedem Match. Und genau wie du sagst, Novak hat viel, viel besser gespielt, als er es eigentlich so gut wie in Australien bei den Australian Open. Und er ist bis ins Finale gekommen, auch weil es Best of Three ist, nicht Best of Five. Da konnte er wirklich seine Klasse ausspielen. Und da werde ich dich auch gleich was fragen. Nur eine Sache muss ich sagen zu dem Finale gestern. Ich habe es mir natürlich angeguckt. Bei mir war es 20.30 Uhr. Also ich hatte keine Ausrede, dass es 3 Uhr morgens ist. Ich habe es mir angeguckt und Novak sah aus, oh mein Gott, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann alle Tennisfans, bitte googelt Novak. Der hatte so ein Style, sagen man auf Englisch, wie heißt das denn auf Deutsch?
Feilschen, so eine Art Feilschen.
Ja, er hatte, also wenn das Auge sich entzündet und man wie so ein Sandkorn oder so, glaube ich, heißt das.
Ja?
Gerstenkorn, genau. Er hatte so ein Gerstenkorn am rechten Auge. Und das hat er schon die ganze Zeit, man hat es so ein bisschen gesehen, aber es hat sich gestern richtig krass entzündet vor dem Finale. Und er sah aus wirklich wie ein geprügelter Hund. Es war einfach blau und dick. Und dass er überhaupt so gut gespielt hat, weil ganz ehrlich, das ist unangenehm, aber es ist ja jetzt nicht irgendwie, schlägt er jetzt nicht aufs Immunsystem oder so. Aber das Auge war richtig geschwollen und Jakob Menzig hat einen der besten ersten Aufschläge auf der Tour momentan. Und Novak kam nicht mal in die Nähe eines Breaks. Und ich glaube schon, dass das auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass er die Bälle, weil ich meine, du kennst ihn besser als ich auf dem Platz, der sieht die Bälle wie kein anderer. Der sieht so früh, was passiert. Ich glaube wirklich, der konnte nicht sehen. Sein Auge war blau und dick. Und er sah aus, als hätte er sich am Tag vorher mit irgendwelchen Miami-Hemden geprügelt. Also er sah auf jeden Fall gefährlich aus. Und was auch noch echt krass zu sehen war am Ende, es war nicht besonders heiß, wie es in Miami sein kann, aber es hatte ja den ganzen Tag geregnet und es war 95% Luftfeuchtigkeit. Und am Ende im zweiten Satz, es ging 7-6, 7-6 aus, im zweiten Satz Tiebreak sah Novak aus, als wäre er 18 Stunden durch den Wald gelaufen. So sah der aus. Ja. Der sah so fix und wirklich, und manchmal übertreibt er, ich meine, wir sind Serben, ich kenne das, wir sind melodramatisch, ne? Ich habe das auch immer gemacht. Ich war immer Drama-Queen und hingefallen und mich rumgerollt. Das hatte nichts mit Dramatik zu tun. Er sah einfach aus, als wäre er erst verprügelt geworden und dann 18 Stunden losgeschickt worden, um durch den Dschungel zu rennen bei 100% Luftfeuchtigkeit. Man hat ihm das erste Mal wirklich das Alter angesehen. Und Jakob Menzig, ey, das muss ich schon mal sagen, der war einfach tough. Der war tough, der hat sich nicht anmerken lassen, dass es sein erster großer Titel ist. Er hat sich nicht anmerken lassen, dass er gegen Novak fucking Djokovic spielt, den besten Tennisspieler aller Zeiten. Der hat einfach sein Ding gemacht und hat es super abgezogen. Für die, die ihn noch nie haben spielen sehen, er hat einen der besten ersten Aufschläge. Er hat mit Abstand die meisten Asse geschlagen, im Durchschnitt pro Match, aber auch insgesamt beim Turnier. Was interessant ist, Boris, beim zweiten Aufschlag fällt er total ab. Er hat eine 40 Meilen pro Stunde Unterschied. Das sind in etwa 50 km/h Unterschied zwischen ersten und zweiten Aufschlag. Aber hat eine super Rückhand, Longline vor allem und scheißt sich einfach nichts an. Das muss man schon sagen. Das war schon sehr, sehr gut. Hattest du ihn vorher auf dem Schirm? Er hat ja Casper Ruud geschlagen bei den Australian Open und war so einer der Teenager neben Fonseca und Tien, die für Aufruhr gesorgt haben bei den Australien. Aber hättest du ihm zugetraut, jetzt schon so einen großen Masters-Titel zu gewinnen?
Vielleicht noch ein Wort zu Novak. Nicht nur, dass er das beste Auge hat, was der Tennisball vielleicht hier gesehen hat, nur er braucht halt zwei, nicht eins. dazu trägt der hat Brille, also der trägt eine Linse. Also der muss wahrscheinlich auf einem Auge gar nichts gesehen haben. Umso schwieriger fällt natürlich das Returnierspielen, gerade gegen einen Topspieler wie Menzig. Aber jetzt mal Ehre, wem Ehre gebührt.
Aber trägst du Kontaktlinsen?
Ich nicht, nein.
Ich auch nicht. Ich würde gerne wissen, ob man überhaupt, meinst du, er konnte seine Kontaktlinse gar nicht reinstecken mit diesem? Es war wirklich krass geschwollen. Also für die, die es nicht gesehen haben, es ist jetzt nicht übertrieben. Der hatte da ein kleines Gerstenkorn, sondern der hatte wirklich ein krass geschwollenes Auge. Das ist ein guter Punkt, weil vielleicht hat er da die Kontaktlinse nicht reinmachen können und konnte gar nicht sehen auf dem Auge.
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß also normalerweise, wenn er jetzt kein entzündetes Auge hat, dass er also seine Linsen trägt und untertags, also wenn er nicht Tennis spielt, trägt er Brille. Also das ist auch nun auch jetzt seit 30. Aber es ist so schlimm, er braucht halt eben zwei Augen und wenn das eine zugeschwollen ist oder entzündet, ich weiß nicht, ob man dann auf einem Auge eine Linse, auf dem anderen Auge keine Linse, dann geht's also nach hinten los. Deswegen auch doch schwächere Returnspiele von Novak, aber wie du auch sagst, das Problem ist jetzt ein bisschen auch, wenn man jetzt, ich glaube, seine Form hat er wieder. Er ist wieder konkurrenzfähig, er kann in der Weltspitze wieder mit allen mithalten, aber über zwei Gewinnsätze. Und ich weiß eben nicht über drei. Jetzt war Melbourne etwas schneller, da gehen die Ballwechsel schneller, Paris wird langsam. Ich weiß nicht, wie er da über 3, 4, 5 Sätze spielen kann, aber jetzt mal, das ist erst Ende Mai. Ich glaube, insgesamt ist er wieder da, wo er sich wohlfühlt. Und so brauchen wir auch einen Djokovic. Der muss jetzt nicht jedes Turnier immer gewinnen, aber er muss konkurrenzfähig sein. Ja. Und gerade so der Konkurrenzkampf, der 19-jährige junge Wilde gegen den fast 38-jährigen Superstar. Ich glaube, das will die Tennisszene sehen und deswegen auch dieses Match so faszinieren. Aber jetzt mal wirklich ein paar Minuten, Jakob Menzig. Also der hat noch nie vor ein Turnier gewonnen. Wir hatten ihn ja Anfang des Jahres, ist so ein bisschen Eigenlob, auf der Liste von Secker, Menzig, Lerner, Thien und noch ein paar andere. die dieses Jahr den Durchbruch erreichen können, hat ihn geschafft. Also ein 250er auf der ATP zu gewinnen, ist was. Ein 500er zu gewinnen, ist besser. Ein 1000er zu gewinnen und hat auch schwere Gegner, das musste erst mal bringen und dann eben gegen keinen geringen wie Novak Djokovic. Also das ist eine coole Socke. Das kann man nicht lernen. Der hat gut unter Druck gespielt. Er hat auch nicht nachgelassen. Auch dann im zweiten Satz im Tiebreak, wo man schon mal ans Nachdenken kommt, so Angst haben vom Gewinnen. Das haben ja viele junge Spieler. Und der hat unglaublich solide, konstant zu Ende gespielt und ist dann so ein bisschen in der Wimbledon-Routine in seine Box gegangen und hat ihn natürlich auch umarmt. Dass er danach auf 50 Cent im Live Nightclub gegangen ist, das gehört dazu mit 19. Das hätte ich wahrscheinlich damals auch gemacht, aber ich halte große Stünge von dem Jungen. Ich glaube, das war nicht das letzte große Turnier, das er gewinnen wird.
Boris, ich muss dich jetzt was fragen und ich hoffe, du wirst nicht sauer auf mich sein. Befindet sich das Männertennis in einer existenziellen Krise? Und ich werde dir sagen, warum. Ich glaube, dass es schon krass ist momentan. Ich kenne es, weil vor 7 Jahren sind wir das Gleiche durchgegangen bei den Frauen. Ich glaube, dass es gerade einen Generationswechsel gibt. Und ich glaube auch, dass Jannik Sinner und Carlos Alcaraz uns einen Schleier vor die Augen gehalten haben mit ihren Leistungen letztes Jahr. Aber wenn jetzt Carlos Alcaraz nicht da ist und Jannik Sinner nicht da ist, dann sieht man, dass ganz schön krasses Chaos bei den Männern herrscht. Medvedev raus, Rublev raus, alle Top 10, alle 4 Halbfinalisten von Indian Wells sind in der ersten Runde rausgeflogen. Alle 4. Nicht ein einziger Halbfinalist von Indian Wells hat es über eine Runde hinaus geschafft. Dazu muss man sagen, Jack Draper hat in der ersten Runde gegen Jakub Menzig gespielt, gegen den späteren Turniersieger, aber trotzdem. Carlos Alcaraz verliert gegen David Goffin, Holger Rune verliert in der ersten Runde. Also alle waren sie raus. Befindet sich das Männertennis in einer weil auch Novak, ganz ehrlich, er ist der beste Spieler der Welt. Das muss man einfach so sagen. Der ist der beste Spieler aller Zeiten und man sieht es immer noch, wenn er gut spielt, ist er einfach besser als die anderen. Aber er ist 38 Jahre alt. Kann es sein, dass ein 38-Jähriger ins Finale kommt, ohne mehr als 3 Spiele abzugeben? Sebastian Korda, wie lange sagen Sie über Korda schon, dass er der nächste große Star ist? Novak gewinnt 6-2, 7-6. Ne, der hat die alle so wie so ein Kartenspiel einfach nur durchgemuxt. Kann das sein oder bin ich jetzt zu unfair?
Nein, ich finde aber erstmal diese Frage wunderbar, weil wir reden ja auch heiße Themen und wir sind auch nicht immer einer Meinung, das macht ja diesen Podcast aus. Also, wir haben uns gewöhnt an die Perfektion von Federer, Nadal und Djokovic und zwar über 15 Jahre. Also einer von den drei oder teilweise beide war im Finale und da dachten wir, okay, das ist normal, weil die deutlich besser sind als der Rest. War auch so. Federer hört auf, Nadal hört letztes Jahr auf, dann klaffte eine Lücke und wir dachten, ja, Medvedev, Zverev, Rublev, Ruud, die Generation übernimmt jetzt Pustekuchen. Wer jetzt übernimmt, sind nämlich die angeblichen jungen Wilden und da würde ich Draper noch mit 23 dazu zählen. Und da ist halt ein Menzig dabei und da ist ein Fonseca dabei, auch ein Lerner Teen von Amerika, auch ein Holger Rune mit 21, habe ich da noch nicht abgeschrieben. Aber die Frage ist natürlich, wer ist so der lachende Dritte? Also Jannik Sinner hat ein Turnier gespielt dieses Jahr. Die anderen haben jetzt teilweise 5, 6, hätten aufholen können. Dazu zähle ich auch einen Alcaraz. Hätten die Glücke zwischen 1-2, 1-3, 1-4 enger machen können. Aber was haben sie gemacht? Der Unterschied hat sich vergrößert, obwohl Sinner Miami letztes Jahr gewonnen hat und 1000 Punkte verloren hat. Also,
ich will jetzt, und vielleicht nur, um das zu unterstreichen, was du gerade sagst, Jannik Sinner ist nach den Miami Open immer noch die Nummer 1 im Race. Also nicht in der Weltrangliste, die ein Jahr lang dauert, sondern im Race. Und das fängt im Januar immer am 1. Januar bei 0 Punkten an. Das heißt, alle fangen von 0 an. Und Jannik Sinner ist nach den Miami Open immer noch die Nummer 1. Und er hat gar nicht mehr gespielt.
Ja, er hat sozusagen ein Turnier gespielt und hat die Melbourne gewonnen, hat 2000 Punkte gemacht und ist dadurch die Nummer 1. Das sagt natürlich seine Klasse auch, aber auch die Tatsache, dass die anderen schwächeln. Jetzt, warum schwächelt ein Alcaraz? Warum schwächelt ein Zverev? Wo ist Medvedev? Medvedev ist aus den Top 10 verflogen. Rublev hat wieder erste Runde verloren. Wo ist Rune? Ich meine, Demenau ist jetzt nicht vielleicht SM5-Qualität, aber auch er. So ein Viertelfinale, okay, und dann verliert er. Aber was machen die anderen? Ich glaube, da befinden wir uns einer Neuorientierung, wer denn die führende Garde ist im Welttennis. Da sehe ich Sinner, da sehe ich Alcaraz, dann mit ein bisschen Abstand Zverev und dann klafft wirklich eine große Lücke, wer denn die nächsten Plätze einnehmen darf, auch wer jetzt im Favoritenkreis ist. Also ich könnte für Monte Carlo gar nicht sagen, wir sind so die ersten vier Favoriten. Ich könnte das für die anderen Turniere auch nicht sagen. Das macht das auf der einen Seite sehr interessant, sehr abwechslungsreich. Ich finde Abwechslung sehr gut. Mhm. Aber da müssen sich aber Rest der Weltspitze oder diejenigen, die es noch werden wollen, wirklich ein bisschen an der eigenen Nase fassen, weil jetzt ist die Chance da. Mhm. Du hast die drei Supergoats, die hast du nicht mehr, vielleicht Djokovic noch mit Abständen. Jetzt hast du die Chance, Geschichte zu schreiben. Jetzt kannst du ins Finale kommen. Also an was liegt's? Es liegt dann letztendlich an der eigenen Schwäche.
Ja, das ist, ich mag deine Analyse total gerne, weil für mich ist es wirklich ein absolutes Déjà-vu-Erlebnis. Wir hatten genau diese Situation bei den Damen vor etwa 7 Jahren, 5 bis 7 Jahren, würde ich sagen, bevor Ashley Barty kam und anfing, das Damentennis wieder zu dominieren wie Serena Williams. Und bei uns war es genau das, was du gerade sagst. Die Bartys, Swiatek, Sabalenkas waren Teenager, Naomi Osaka, die haben schon für Furore gesorgt, indem sie ab und zu mal ein großes Turnier gewannen, wie Jakob Mensik jetzt, wie Jack Draper jetzt. Aber sie hatten noch nicht die Konstanz einer Serena Williams, dass sie wirklich bei jedem Turnier bis ins Halbfinale, Finale kommen. Und Serena Williams auf der anderen Seite, Victoria Azarenka, Aga Radwanska, Petra Kvitova, all die Mädels, die die Topspitze waren, waren schon älter, die waren über 30. Das heißt, die konnten auch nicht mehr diese Konstanz aufbringen, die sie mal mit 25 hatten, ganz klar, weil der Körper einfach gealtert ist, die Regeneration länger gedauert hat, etc. etc. Das heißt, es herrschte in Anführungsstrichen Chaos und das Ende vom Lied war, dass eine Bianca Andreescu, an die sich schon fast keiner mehr erinnern kann, die US Open gewonnen hat, dass eine Jelena Ostapenko, die zwischenzeitlich auch immer mal wieder Hallo sagt, aber die French Open gewonnen hat und alle gesagt haben, guck mal, bei den Frauen, da kann ja jeder gewinnen. Und das Gleiche ist jetzt bei den Männern und das möchte ich genau sagen. Für mich war es eine absolut spannende Zeit. Ich mochte, dass es so viele Chancen für viele gibt. Und das mal als Positives für Alexander Zverev, der hat eine Riesenchance jetzt. Man sieht es, wenn Jannik Sinner nicht da ist. Und Carlos Alcaraz, natürlich ist er der beste Spieler der Welt, wenn er gut spielt, aber er hat immer noch diese Schwankungen und die hat er auch dieses Jahr nicht rausbekommen. Das heißt, da sind so viele Chancen, so viele Titel, die man abgreifen kann. Und wenn man jetzt da ist und fokussiert, dann kann man ein richtig großes Ding raushauen, weil genau in diesem Chaos passieren so Überraschungssieger oder Sieger, die man vielleicht als Roger Federer und Rafael Nadal gespielt haben, nicht so leicht auf dem Teller serviert bekommen hat.
Nee, das ist eine ganz spannende Phase für alle Spieler, die jetzt einfach an die eigene Stärke glauben, die sich gut vorbereiten, die ein gutes Umfeld haben, weil wenn du jetzt eine gute Woche oder 10 Tage hast, dann kannst du echt das Turnier gewinnen, weil die Gegenüber sind nicht mehr ganz so stark, wie sie es vielleicht vor 5 oder 10 Jahren waren. Aber das gab's immer. Es gab immer Generationsspieler, die einfach dominiert haben. Da gab es immer 2, 3 in jeder Generation. Dann gab es immer mal eine Lücke und da müssen sich die Neuen wieder etablieren. Die müssen die Konstanz bekommen und auch immer nicht nur ein gutes Turnier spielen, sondern eine ganze gute Saison oder mal 2 Jahre, mal 3 Jahre. Weil das macht eigentlich einen Weltklasse-Spieler aus. Jeder kann mal einen Lauf haben. Die schwierigste Aufgabe im Tennis ist immer, den Turniersieg zu bestätigen, vor allem nächstes Jahr wieder an die Stelle kommt. Umso erstaunlicher der Erfolg von Sinner in Melbourne, weil genau das hat der junge Mann aus Südtirol gemacht. Und einige vermissen ihn jetzt schon. Ich meine, vor einem Monat haben sie ihn schwerst kritisiert. Und jetzt sagen sie, wo ist Sinner? Wir brauchen unser Klassenbester. Wir brauchen unseren Maßstab. Wir müssen uns an etwas messen. Und auch ähnlich geht's Carlos Alcaraz. Ich hatte die Angst beim Spanier, dass er einfach zu viele Turniere spielt und dass er auch in der Winterpause Exhibition spielt. Und dann war der Exhibition in Vegas vor Indian Wells. Das ist alles schön für das Portemonnaie, aber für die Jahresplanung, die Turnierplanung ist das schlecht. Und leider hatte ich da recht. Er ist jetzt mit seiner Familie in Mexiko und lässt so ein bisschen die Seele baumeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Monte Carlo als nächstes spielt. Das fängt ja schon wieder am Sonntag an. Ja. Sondern dass er wie immer erst in Barcelona anfängt, ist auch in Ordnung. Aber der muss die Kurve kriegen, weil er hat Paris gewonnen. Er ist einer der Superstars in der Szene und wir wollen ihn im Halbfinale sehen. Auch, weil wir ihn möglicherweise jetzt schon brauchen.
Ja, Absolut, sehe ich genauso. Und vielleicht ein kurzer Blick in die Geschichte des Tennis. Das gab es, wie du eben gesagt hast, ganz oft. Nach eurer Generation zum Beispiel gab es was sehr Ähnliches. Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, da gab es einen Leighton Hewitt, da gab es einen Marat Safin, die ein, zwei Grand Slams abgreifen konnten, aber jetzt nicht die Dominanz gezeigt haben, wie ihr sie damals hattet, dass man wirklich immer das Gefühl hatte, okay, es ist entweder A, B oder C und da muss schon viel passieren, dass jemand anderes das gewinnt. Das war in den 2000er Jahren eben auch nicht der Fall. Und da, kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, da war nämlich bei den Frauen war eine unheimlich starke Generation. Da waren nämlich beide Belgierinnen, Kim Clijsters und Justine Henin. Da waren die beiden Williams-Schwestern. Da war eine Jennifer Capriati noch dabei. Und damals wollte die ATP mit der WTA eine Kollaboration machen, weil die ATP gestruggelt hat und nicht die WTA. Und dann hat sich natürlich alles innerhalb 5 Jahre komplett gedreht, weil dann war auf einmal ein Roger Federer da 2005, 2006, dann war auf einmal ein Rafael Nadal da, dann noch Novak Djokovic und alles hat sich um 180 Grad gedreht und dann wollten die Frauen zu den Männern und das, ich will das, was ich nur damit sagen will, ist glaube ich, nicht die Frauen sind besser, die Männer sind besser, sondern es gibt Generationswechsel, das ist Sport, so funktioniert das Ganze. Deswegen ist der Sport und funktioniert der Sport am besten, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn die Männer und die Frauen eine gemeinsame Tour haben und ein gemeinsames Ziel haben. Denn dann ist es egal, dass jetzt Jack Draper und Jakob Menzig, von denen vielleicht die meisten Tennisfans nicht so viel gehört haben, Indian Wells und Miami gewonnen haben, weil wir haben eine Arina Sabalenka auf der Damenseite, die Nummer 1 der Welt ist und knapp im Finale von Indian Wells verloren hat und danach Miami gewinnt, die also wirklich diese Dominanz aufweist, die eine Nummer 1 in der Welt aufweisen muss, die nämlich fast das Sunshine Double gewonnen hat, was nicht so viele geschafft haben. Also ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, dass man als Tennissport am besten zusammen im gleichen Topf ist, weil dann sind wir am stärksten.
Ja, jetzt machst du natürlich das politische Fass auf. Es passiert unglaublich viel.
Das wollte ich
viel,
gar nicht. Ich wollte viel, eigentlich damit ja, am Ende erst kommen, aber ja, genau.
Viel, es ist viel im Tennis, vielleicht können wir da am Ende, weil das ist ein wichtiger genau. Satz, den du gesagt hast, dass wir einfach zusammen stärker sind. Also wir brauchen die Damentour und die Damentour braucht die Herrentour und gemeinsam sind wir einfach eine bessere Tour, die kann man besser verkaufen, es sieht einfach besser aus und das ist genau das Thema, was du meinst. Aber vielleicht noch ein Satz über Sascha Zverev, so unser bester Mann im Feld. Ich meine, dass Miami besser war.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, dass er zwischen Indian Wells und Miami ja irgendwo sich in die Wüste flüchtet und erstmal eine Pause macht oder keine Ahnung. Aber er ist wohl nach Florida in sein zweites Zuhause, hat dann noch mehr trainiert, was ich mir gar nicht mehr vorstellen kann. Und hat wirklich gegen Jordan Thompson und Co. besser Tennis gespielt erstmal. Und dann spielt er gegen Arthur Fils, gegen den hat er ja schon in Hamburg im Halbfinale verloren. Das kann mal passieren. Dieser Franzose ist 20 Jahre jung und also extrem stark. Aber er hatte Break im dritten. Und hat dann verloren. Und mit seinem ersten Aufschlag, mit einem Break im dritten, bist du eigentlich auf der Siegerstraße. Er hatte Break im dritten gegen den Argentinier Comesana in Rio. Er hat gegen Kriegsbohr in Indian Wells zum Match serviert. Er hat jetzt wieder Break im dritten verloren. Das hat also nichts mit der Vorhand oder der Fitness zu tun, sondern leider, ich fange immer wieder damit an, mit der mentalen Einstellung. Das ist einfach für mich das Zünglein an der Waage, dass er momentan nicht so von sich überzeugt ist, wie er das noch in Melbourne war oder wie er das Ende des letzten Jahres war. Kann man sowas trainieren? Ich weiß, in Florida gibt es die besten Trainingscenter für Vorhand, für Rückhand, für Fitness. Aber gibt es da auch eine Schule für die Mentalität, für das Selbstbewusstsein, für die innere Ruhe, für den inneren Glauben? Ich glaube nicht. Und das ist so etwas, wo ich mir so ein bisschen Gedanken mache, dass er einfach auch da mal nachschauen muss. Wer kann ihm da weiterbringen? Wer kann ihm da helfen? Weil letztendlich ist für mich das der Unterschied momentan von Sieg und Niederlage bei ihm.
Ja, also du hast es genau richtig gesagt. Ich habe ihn in Miami ganz eng beobachtet und er hat das gemacht, was er immer macht und was er immer so gut macht und womit er wirklich diese ganze unglaublich tolle Karriere aufgebaut hat, harte Arbeit. Der hat nicht nur zu Hause in Florida trainiert, in Bradenton, sondern er kam nach Miami und er war, Boris, auf allen Trainingsplätzen eingetragen, die es gab. Ab Platz 36, ja. Platz 4, Platz 5, überall stand Zverev, Zverev.
Gleichzeitig.
gleichzeitig.
Hat gleichzeitig.
Ich glaube, der hat 18 Stunden am Tag. Jedes Mal, wenn ich auf den Trainingsplan geguckt habe, ich mag es immer zu Trainings zu gehen, weil da sieht man unheimlich viel und woran die Leute arbeiten. Und ich habe jedes Mal, wenn ich auf den Trainingsplan geguckt habe, war auf Platz 3, 7 und 18. Zverev 4 Stunden hier, 3 Stunden hier. Und das muss man ihm einfach geben. Der ist ein verdammt harter Arbeiter. Und der lässt sich nicht unterbuttern von ein paar schlechten Resultaten, sondern der geht raus und macht noch mehr und macht noch mehr. Manchmal mache ich mir da ja ein bisschen Sorgen, weil er ist eben nicht mehr 20, sondern 28. Er war sehr früh auf der Tour. Er ist nicht auf die Tour gekommen mit 21, sondern er war schon mit 17, 18 wirklich einer, der fast die komplette Tour von Januar bis Dezember gespielt hat. Das heißt, er hat schon gute 10 Jahre in den Knochen. Da mache ich mir da manchmal Sorgen, dass er sich nicht verletzt oder krank wird. Das Immunsystem wird ja dann ganz schnell, ist halt bei Leistungssportlern so, das Immunsystem ist immer geschädigt. Und wenn du dann so viel trainierst, dann wird es natürlich nicht besser. Aber einfach von der Mentalität, das will ich, glaube ich, den Leuten hier nochmal klar machen, von der Mentalität, von der Einstellung. Ich mag dieses, ich gehe nach vorne. Er hätte sich ja auch einschließen können in sein Zimmer und sich selbst bemitleiden können und sagen können, ich armer Sascha, ich kann keine Matches mehr gewinnen. Nee, der geht raus und haut in die Trainingstasten. Das finde ich super. Das ist das eine. Das andere, ich habe das Match gegen Fiest kommentiert, zusammen mit Brad Haber, Jim Courier war auch da. Was mir da aufgefallen ist, und das hat mir ein bisschen Sorge gemacht, weil als Sascha auf die Tour kam, wenn wir jetzt mal an den jungen Sascha zurückdenken, als er 18, 19 war, wo er wirklich super war, wenn das Publikum anfing, Rabatz zu machen, ne? Wenn es 3-beide, 4-beide, 5-beide im dritten ist und das Publikum fängt an, richtig Rabatz zu machen. Der ist ja eine Rampensau. Der liebt ja Center Courts, der liebt die großen Stadien. Ich war ein paar Mal dabei, dass er sich beschwert hat, dass er auf dem Grandstand ist und nicht auf dem Center Court. Mhm. Nicht, weil er denkt, er ist so ein großer Oschi, sondern weil er es einfach mag, vor vielen Leuten zu spielen und er weiß, er spielt besser. Ich glaube, damit kannst du dich gut identifizieren. Er weiß einfach, er spielt besser, wenn 10.000 Leute zugucken oder wenn 300 zugucken. Und was wir wirklich ein Riesenunterschied war, als das Break passierte, also er geht Break nach oben, er breakt Arthur Fils, Fils breakt direkt zurück, das Publikum rastet aus und Sascha lässt die Schultern hängen und Arthur Fils fängt an, das Publikum zu animieren. Ne? Der hat die Arme hochgerissen, so come on, come on. Und er hat das Publikum komplett auf seine Seite gezogen. Und du hast lange in Miami gelebt, Boris, du weißt, viele Südamerikaner hier, unheimlich leidenschaftliche Fans, macht total Spaß hier zu spielen. Aber innerhalb 30 Sekunden war das gesamte Miami-Publikum auf Arthur Fils' Seite. Und Sascha hat das Match nicht nur mit seinem Tennis verloren oder fast gar nicht mit seinem Tennis verloren, sondern weil er diese Bühne und dieses Publikum seinem jüngeren, in diesem Moment charismatischeren Spieler überlassen hat, der einfach sich auf der Bühne bereit erklärt hat, die Aufmerksamkeit zu sich zu nehmen. Und das, weißt du, hatte er früher nicht. Vielleicht ist das dieses fehlende Selbstbewusstsein, dass er sich dann in dem Moment lieber verkriechen will, anstatt rauszugehen und zu sagen, nee, das Publikum, das habe ich. Du willst vielleicht das Match gewinnen, aber das Publikum ist meins. Das lasse ich nicht los.
Nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat das Gefühl, er wird ein bisschen ängstlich, er wird ein bisschen unsicher, er hat Angst vor der eigenen Courage und überlässt dem anderen das Feld. Wenn du sagst Körpersprache, das Finale gegen Sinner war für mich die Körpersprache, die den Unterschied machte. Und auch jetzt in den entscheidenden Momenten gegen Fiss, aber auch gegen Griegsboer, also in Momenten, wo er dann verliert, nicht weil der andere besser spielt, sondern weil der andere sein Spiel aufdrücken kann. Er übernimmt die Kontrolle des Spiels, übernimmt das Tempo, er übernimmt die Zuschauer und dann Tennis ist ein Einzelsport. Also wenn der andere all das besser macht wie du, dann ist die Antwort ist natürlich dann eine Niederlage. Und da muss er wieder dran arbeiten und auch aufpassen, dass ihm das nicht häufiger passiert, weil die anderen Spieler in der Umkleidekabine sehen das natürlich auch. Also die schauen das an, die sehen, okay, Sascha wird ein bisschen passiver, geht vielleicht auch dann etwas weiter hinter die Grundlinie, so das alte Lied. Aber wird auch von seiner Körpersprache, ich meine, der Junge ist zwar Meter groß, aber man hat das Gefühl, er wird plötzlich 1,80. So, er kann seine spielerische Dominanz nicht mehr auf dem Platz ausdrücken. Und also Fiss und die anderen Jungen, die übernehmen dann. Und das ist ein Problem und das ist momentan ein Schwachpunkt. In Melbourne, in guten Phasen, hat er das gemacht. Mhm. Aber wenn er verliert, verliert er deswegen und nicht, weil er plötzlich nicht mehr Tennis spielen kann, weil er kann seine Persönlichkeit, er kann seinen Stempel nicht mehr auf das Match aufdrücken. Aber wenn du mal bei Atmosphäre bist, was geht denn bitte bei Joao Fonseca ab? Ich meine, der Junge aus Brasilien ist 18 Jahre jung. Selbst Djokovic musste erkennen, es geht in diesem Turnier eigentlich nur um einen 18-Jährigen, der noch nie ein großes Turnier gewonnen hat. Ich meine, Alex de Minaur hat nach dem Spiel, er hat das gewonnen gegen Fonseca, nur gesagt, wir sind hier in Rio de Janeiro. Ja. Was geht denn bitte ab, wenn Joao Fonseca auf dem Tennisplatz kommt?
Ja, es ist absurd. Es ist absurd. Also ich glaube, dass ich noch nie in einem Stadion war, das lauter war im Tennis, natürlich Fußball etc. etc. im Tennis, als Joao Fonseca gegen Humbert gespielt hat oder gegen Lerner Tien. Und vielleicht nur kurz eine Sache, die echt nicht gut war vom Turnier, muss man leider sagen, die wirklich schlecht gelaufen ist. Joao Fonseca war auf dem Grandstand in seinem zweiten Match gegen Hugo Humbert, war er auf dem Grandstand angesetzt und dort als viertes Match. Die Matches gingen ewig lange und auf dem Center Court gab es eine Aufgabe. Das heißt, die haben dann Joao Fonseca auf den Center Court umgemünzt, was sie von Anfang an, wenn sie wissen, Joao Fonseca war in den ersten vier Tagen der einzige Spieler von diesem Turnier, der das Stadion, den Center Court, komplett ausverkauft hat. Wieso stellst du ihn überhaupt erst auf dem Grandstand? Das ist die allererste Frage. Aber okay, vielleicht Fernsehen, vielleicht irgendwelche Top-Spieler, Marketing, bla bla bla. Das Turnier wird ja von IMG geführt. Vielleicht ist all das ein Ding. Joao Fonseca wird dann, es wird angekündigt, er wird auf dem Center Court gebracht. Die Brasilianer und Brasilianerinnen, die auf dem Grandstand seit 9 Uhr morgens sich drei Matches angeguckt haben, die sie nicht sehen wollten, sind alle gleichzeitig aufgestanden. Jack Draper spielte gegen Jakob Menzig und es sind einfach 5000 Menschen gleichzeitig aufgestanden, haben begonnen, das Stadion zu verlassen. Und das Match musste unterbrochen werden, weil einfach alle gegangen sind. Und ich meine, als Turnier, das ist ja nicht dein erstes Rodeo. Du weißt doch, was, wie so ein Ding funktioniert. Naja, auf jeden Fall, okay, ist blöd gelaufen, whatever. Aber dann hat das Turnier, finde ich, einen Riesenfehler gemacht. Die haben dann verlangt, dass die Fans, die ein Grandstand-Ticket haben, ihr Ticket upgraden, um ins Stadion zu kommen, um Joao Fonseca zu sehen. Und das, Boris, das kannst du einfach nicht bringen. Na klar, die haben wahrscheinlich $100,000 mehr gemacht an dem Tag, aber die haben alle Herzen, alle Sympathien verspielt. Und da, finde ich, musst du auf die 100.000, musst du dann einfach pfeifen. Ist meine Meinung zumindest. Was denkst du dazu?
Apropos Turnier. Du weißt, dass Miami und auch Madrid gerade verkauft werden. Mm. IMG will beide Turniere verkaufen. Da gibt es seit Weihnachten einen großen internationalen Bidding-Prozess. Und die wollen eine Stange Geld für dieses Turnier. Für mich hat es keine Qualität von einem Masters-Turnier, sage ich ganz ehrlich. Das Stadion war, es sei denn, Fonseca spielte oder wenn beim Finale, halb gefüllt. Ich finde auch dieses Tennisstadion in einem Footballstadion, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Nachmittagsveranstaltungen waren oft leer. Auch bei den Damen war das nicht gut gefüllt und es lag nicht an Sabalenka und es lag nicht an anderen Spielerinnen. Ich bin nicht überzeugt, wie das Turnier geführt wird. Und ich mag den Turnierdirektor sehr, James Blake. Ich meine, der ist dafür nicht verantwortlich. Aber die Turnierbosse, die sind vielleicht mit den Gedanken schon zu sehr beim Verkauf und kümmern sich zu wenig um die Spielgestaltung, um die Turnier, die Spielansetzung, um die Durchführung des Turniers, weil die Zuschauer haben gelitten. Es kann nicht sein, dass du auf dem Grandstand-Ticket von Fonseca sehen willst und dann mehr zahlen willst, damit du auf dem Center Court kommst. Auch die Spielansetzungen, die fangen erst um 13 Uhr nachmittags an und natürlich kann es in Miami auch mal regnen im März. Also man hat da gar keinen Plan B. Das ist nicht gut, das war keine Werbung für den Tennissport. Ich verstehe, warum das Turnier verkauft werden muss oder auch sollte. Ich weiß auch nicht, ob es in Miami da bleibt, weil also wenn mein Tennisherz laut schlagen würde, sage ich, wir brauchen einen neuen Platz. Ich war Fan von Key Biscayne, aber ich die Anlage auch, ist veraltert.
Zu klein, ja.
Warum geht man nicht nach Puerto Rico? Hm. Warum sucht man uns sich nicht eine andere Location, um einfach standesgemäß ein Masters-Turnier für Damen und Turnieren durchzuführen? Indian Wells macht uns vor, Madrid und Rom macht uns das vor. Nicht alle Turniere auf der Masters-Turnier sind, ich sag mal, gleich gut, aber ich finde Miami ganz weit hinten.
Ja, also ich, James Blake habe ich auch gehört, ich weiß nicht, wie viel ich sagen darf, aber ich habe gehört, dass er nicht zufrieden war mit dieser Entscheidung, die Tickets upgraden lassen zu müssen. Ich glaube, er hat relativ stark gekämpft, dass das nicht der Fall ist. Aber man muss dazu sagen, im Vergleich zum ersten Jahr, als das Turnier von Key Biscayne nach Miami gezogen ist, in dieses Hard Rock Stadium, das war eine absolute Katastrophe. Es war einfach ein Parkplatz und man hat auf dem Parkplatz gespielt. Es war wirklich so. Ob ich in Tech Darmstadt auf dem Parkplatz da spiele oder ob ich hier in Miami auf dem Parkplatz spiele, es war wirklich kein Unterschied. Die haben einen unglaublichen Job gemacht inzwischen in den 3, 4, 5 Jahren, in denen es jetzt hier ist. Es ist kein Vergleich mehr. Die haben wirklich den schönsten Parkplatz der Welt haben sie inzwischen. Aber es ist halt leider immer noch ein Parkplatz. Ja. Und es ist halt infrastrukturmäßig, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich langweilig für die Tennisfans in Deutschland, aber infrastrukturmäßig, wenn du da einmal im Verkehr drin steckst, kommst du nie wieder raus. Du brauchst teilweise eine Stunde, um parken zu können, weil nur eine Straße dahin führt. Also es sind ganz viele Probleme. Deswegen, glaube ich, hast du da auf jeden Fall einen Punkt, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, dass das Turnier für immer in Miami bleibt. Aber lass uns noch, bevor wir nochmal zur PTPA und der Sportpolitik kommen, lass uns nochmal 5 Minuten zu den Damen gehen.
Zehn Minuten, genau. Ja,
ich glaube, euch wieder zu sagen, wir haben die Damen überhaupt nicht vergessen, um Gottes Willen, die liegen mir immer ganz nah am Herzen. Aber dieses Mal war es bei den Frauen, glaube ich, sag ich mal, ohne viel Drama. Es gab ein paar neue Stars. Mira Andreeva, darüber haben wir ja schon gesprochen. Also es gab so ein paar interessante Sachen, aber es war schon relativ dramabefreit im Vergleich zu den Männern. Ich glaube, deswegen wollte ich ein bisschen mehr über die Männer sprechen, weil es halt eben gerade so diese Phase des Chaos und des Durcheinander gibt. Und die finde ich einfach spannend. Aber wer ist dir bei den Damen am meisten ins Auge geschossen? Außer natürlich Aryna Sabalenka, die ihren Nummer-1-Status absolut untermeißelt und festgenagelt hat.
Liebe Tennisfans, kennen Sie den Namen Alexandra Ayala aus den Philippinen? Kennen Sie wahrscheinlich nicht, aber das ist der neue Stern im Damenhimmel vor dem Turnier 140 der Welt. Hat 3 Grand-Slam-Siegerinnen geschlagen, Ostapenka, Madison Keys und Swiatek, und hat dann nach hartem Kampf in 3 Sets gegen Jessica Pegula verloren. Mhm. Aber die Herzen, so ein bisschen vergleichbar mit Fonseca, schlugen deutlich höher, wenn Ayala auf dem Platz war. Sogar Rafael Nadal hat sich nach jedem Match gemeldet. Warum? Weil Ayala seit 5 Jahren auf Mallorca in der Nadal Academy lebt und trainiert. Und die junge Philippinin ist erst 19 Jahre jung. Linkshänderin, spielt sehr erfrischendes Tennis, relativ glatte Grundschläge. Also das war schon außergewöhnlich. Auch so nach dem Motto, sind denn Swiatek und Go eigentlich unschlagbar für diese Generation? Und die Antwort ist natürlich nein. Beeindruckt war ich von Sabalenka. Du hast das vorhin kurz erwähnt, dieser Sunshine Double. Das ist also wirklich extrem schwer, in den Worlds zu gewinnen. Und Miami, das haben nur ganz wenige Spielerinnen und Spieler vor ihr geschafft. Sie war im Finale von Indian Wells und hat das Turnier in Miami darauf gewonnen. Also großes Kompliment. Für mich die klare Nummer 1 mit weitem Abstand im Damentennis. Mhm. Sandplatz tut sie sich in der Regel immer ein bisschen schwer, aber Swiatek und Co. müssen sich echt anstrengen, ihr Paroli zu bieten. Auch so das Umfeld von Aryna, das ist vom Trainer gestammt, vom Freund. Einfach ihre positive Ausstrahlung. Da sieht man noch einige Bilder neben dem Platz. Das ist alles sehr gut. Wir brauchen eine Leitfigur im Damentennis und das ist Aryna Sabalenka. Aber was ist denn mit den anderen Spielerinnen los? Ich meine, Swiatek, die hat seit Roland Garros kein Turnier mehr gewonnen. So. Danach war sie die Nummer 1, dann gab die Doping-Geschichte. Im Herbst war sie ein bisschen nervös, wir haben davon angefangen. Auf dem Platz benimmt sie sich, ich mag sie, also ich finde sie eigentlich an guten Tagen sehr gut, aber benimmt sich gerade ein bisschen daneben. Hat mal fast einen Balljungen abgeschossen. Also macht doch einiges auf dem Platz, was da nicht auf dem Platz gehört. Ist sie denn so nach deiner Meinung so ein bisschen gerade von der Linie abgekommen?
Also was super interessant bei Iga Swiatek ist momentan, ich nenne mal eine Anekdote. Als ich bei Grand Slams ungesetzt war und dann eine gesetzte Spielerin zog, nehmen wir mal an, du kriegst Serena Williams in der ersten Runde oder du kriegst eine Caroline Wozniacki, die damals die Nummer 1 war in der ersten Runde. Es wird immer eine Person in der Umkleide geben, die dich fragt, Andrea, gegen wen spielst du? Und dann sagst du, gegen Serena Williams. Und dann sagt diese Person, oh, aber besser in der ersten Runde als im Viertelfinale.
Genau.
Und jedes Mal sagst du irgendwie so, ja, da hast du eigentlich recht, weil im Viertelfinale spielt sie wahrscheinlich besser, als sie in der ersten Runde spielt. Und dann verlierst du trotzdem 6-2, 6-2. Aber es ist, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist gerade diese Ambivalenz bei Iga Świątek, die mich ein bisschen stutzig macht und wo ich nicht ganz verstehe, was passiert. Denn sie spielt in den ersten Runden, also man kann ihr keinen Vorwurf machen, es ist nicht wie ein Jack Draper oder wie ein Medvedev oder wie ein Rublev, dass sie überall in der ersten Runde verliert. Sie hat immer noch die meisten Matchgewinne nach Sabalenka auf der Tour. Das heißt, sie ist immer noch ihrem Ranking entsprechend, hat sie die meisten Matches gewonnen. Sie spielt überall immer noch Halbfinale, überall immer noch Viertelfinale, Finale. Ne? Also sie ist immer nah dran. Aber, und das macht mich stutzig, wo sie, als sie die Beste war, als sie die Nummer 1 war, wo sie von Viertelfinale, Halbfinale, Finale sich immer mehr gesteigert hat, wie es die Champions so machen. Deswegen will man sie in der ersten Runde haben, nicht im Viertelfinale. Das hat sie jetzt nicht mehr, Boris. Jetzt wird sie schlechter im Viertelfinale und im Halbfinale. Und du hast es eben erwähnt, das ist, auf einmal kommt der Druck durch. Es ist, als würde sie bis dahin überhaupt nicht daran zweifeln, dass sie jemals verlieren könnte. Sie ist immer noch 5 Klassen besser als die meisten Spielerinnen da. Und sie tritt dann auch auf wie so ein Top-Dog, ne? wie eine Führungsspielerin, die denen zeigen will, wer der Platzhirsch ist, und gewinnt ja dann in Indian Wells, was ja auch, hat ja 1-0, 2-1, 2-2. Und dann auf einmal im Halbfinale kommt diese Panik durch, die du gesagt hast, kommt auf einmal dieser Druck durch. Und es ist so ein ganz komisches, ambivalentes Gefühl gerade bei ihr, dass sie immer noch vor Selbstbewusstsein strotzt, aber nicht mehr gegen die Besten in der Welt. Gegen die Besten in der Welt kommen auf einmal Zweifel ins Spiel. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Also sie wird es wahrscheinlich auf Sand, wird sie es am ehesten sich wieder zurückholen, dass sie in den Endstadien der großen Turniere wieder gewinnt, weil das ist einfach ihr bester Belag. Aber das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil das ist ja normalerweise, was die Champions ausmacht, dass sie ab Viertel-Halbfinale ihr bestes Tennis spielen und dann nur gegen andere Champions verlieren können. Und das hat sie gerade nicht.
Ja, diese Ambivalenz ist überraschend, weil das ist eigentlich etwas, was Top-Spielerinnen und Spieler gar nicht haben. Sie sind in den ersten Runden verwundbar und wenn sie dann ihre Form gefunden haben, Viertel, Halbfinale, werden sie eher stärker. Mir macht Świątek in diesen entscheidenden Phasen einen hektischen Eindruck.
Ja, das ist ein gutes Wort. Ja, hektisch ist sehr gut.
Sie hat die innere Ruhe nicht. Sie ist auch dann von sich nicht mehr überzeugt. Das heißt für mich auch, wie geht's denn in ihr drin? Was ist denn da los? Also sie macht äußerlich einen sehr, sehr fitten Eindruck, von sich überzeugt, gegen Schwächere, aber gegen Bessere kommen doch sehr viele Selbstzweifel, gerade in den entscheidenden Phasen, weil sie natürlich immer noch auch diesen Makel hat, von dieser Dopingpause und so weiter. Das ist alles nicht optimal und das kannst du nur wettmachen mit einem nächsten großen Sieg. Sinner hat das weggemacht. Ja. Sinner hat nach seinem Test einfach den Rest des Jahres letztendlich kontrolliert. Sie ist oben gewonnen, Melbourne gewonnen. All das hat Świątek nicht gemacht und mit jeder weiteren Niederlage bröckelt dieser Nimbus dieses Superstars. Und das Tennissport ist auch ein Haifischbecken. Das ist fressen oder gefressen werden. Und die hat so oft gegen alle anderen gewonnen. Deswegen sagen die sich, gerade jetzt will ich gegen die Świątek im Halbfinale spielen, weil die schwächelt.
Yeah.
Und weiter sage ich sogar, ich halte sie auf Sand nach wie vor für die beste Spielerin der Welt. Aber wenn sie es jetzt nicht auf Sand schafft, dann mache ich mir echt Sorgen.
Das wird schwer, ja.
Weil auf Rasen hat sie noch nie was Großes gewonnen und dann ist es um das halbe Jahr rum. Also die muss jetzt echt sich an der Ehre packen. Und ich weiß nicht, ob sie da was im Umfeld verändern muss. Sie braucht wieder diese innere Ruhe, das überzeugt sein, dass sie dann in entscheidenden Phasen einfach besser spielt und dass auch die Körpersprache dementsprechend ist, weil genau das ist sie gerade nicht.
Ja, und das ist ein super Punkt, den du machst, weil Iga ist ein unheimlich schlaues Mädchen, ne? Eine schlaue Frau, die ist intelligent, die ist nicht so, es läuft alles an mir vorbei und ich guck mal so an, die ist genau das, was du gesagt hast gerade, dessen ist sie sich bewusst. Sie weiß, dass sie jetzt bei der Sandplatzsaison punkten muss, um wieder diesen Nimbus zu erlangen, der Unbesiegbaren, und das wird natürlich den Druck nochmal erhöhen, also es wird auf keinen Fall leichter. Ich mache mir bei ihr nur Sorgen wegen dieser Niederlage gegen Alex Jala, weil wenn man genauer hinguckt, all ihre Niederlagen Niederlagen am Anfang des Jahres. Ja, es sieht nicht gut aus, sie hat kein Turnier gewonnen, aber es war immer gegen die am Ende Turniersiegerin. Ne? Mhm. Sie hat bei den Australian Open mit Matchball gegen Madison Keys verloren, die am Ende triumphierte. Sie hat in Dubai gegen Mira Andreeva verloren, die am Ende triumphierte. Sie hat in Indian Wells gegen Mira Andreeva verloren, die am Ende triumphierte. In Doha hat sie gegen Ostapenko verloren, gegen die sie eine 0-5-Bilanz hat, also einfach eine Angstgegnerin. Das heißt, wenn man so genauer hinguckt, dann ist es nicht so schlimm, wie es auf dem Papier aussieht, weil es sind Gegnerinnen, gegen die man verlieren kann. Aber Alex Iala ist ein Problem, weil Alex Iala ist nicht in den Top 100. Sie hat ein wahnsinnig gutes Turnier gespielt und für alle Tennisfans, die sie nicht gesehen haben, es macht wahnsinnig Spaß, ihr zuzugucken. Die ist aggressiv, die steht auf der Linie, die nimmt den Ball früh, wechselt unheimlich gut Longline aus dem Nichts. Man kann es nicht erkennen, wann sie Longline geht, ähnlich wie Novak Djokovic das ja auch kann. Geht unheimlich auf den zweiten Aufschlag drauf, also steht fast einen Meter im Feld bei den zweiten Aufschlägen von dem, selbst bei einer Madison Keys, die ja ein sehr guten Kick hat, stand sie einen Meter im Feld und Madison Keys hat dann bei den drei Breakbällen, die sie gegen sich hatte, dreimal einen Doppelfehler serviert. Also wow. Selbst gegen die Australian Open-Siegerin funktioniert so eine Taktik. Also es macht wirklich Riesenspaß, aber trotzdem für eine Iga Świątek, die wird sich denken, oh, okay, bisher habe ich gegen Spielerinnen verloren, die Top-5-Spielerinnen sind an guten Tagen, aber jetzt habe ich gegen eine verloren, die ist 19 und die steht nicht mal in den Top 100. Ich bin gespannt, ob das anfängt bei ihr zu rattern oder ob sie das jetzt vielleicht ähnlich wie Carlos Alcaraz mal kurz ein bisschen zur Ruhe kommen, nach Hause gehen, nach Polen, Familie sehen und dann sich auf ihrem Lieblingsbelag vorbereiten. Dann bin ich gespannt, wie die Sandplatzsaison losgeht, denn das wird super spannend. Arina Sabalenka, die absolut dominierende Spielerin auf der Tour, gegen Iga Świątek, die beste Spielerin auf Sand in den letzten 5 Jahren. Das könnte ein richtig guter Zweikampf werden.
Ich glaube, die Spielerinnen werden als nächstes im Porsche Grand Prix in Stuttgart starten. Das ist am Sandplatz in der Halle. Aber wir haben uns vor 10 Tagen, unserem letzten Podcast, über Coco Gauff unterhalten. Mhm. Und da hatte sie gerade gegen Sofia Kenin 6-0, 6-0 gewonnen. Wir dachten, okay, die ist wieder top in Form und der Aufschlag, der passt und die unerzwungenen Fehler. Jetzt verliert sie ein paar Runden später gegen die 33-jährige Polin Lisette. Ich habe das Match mir extra angeschaut, weil ich wollte mal verstehen, was läuft gerade nicht. Ich habe in den Trainerbuchs geguckt, ich kannte keinen von den Trainern, das muss nichts heißen, aber ein bisschen was im Trainergeschäft, ja, kenne ich mich aus, ich kenne die guten Trainer. Wenn du mal das Live-Ranking von diesem Jahr anschaust, ist Coco Gauff nur die Nummer 12 der Welt, obwohl die Weltrangliste was anders sagt, das ist aber aufgrund der Folge des Resten des Jahres. Insofern, also wenn ich Coco Gauff wäre, würde ich mir jetzt echt mal Gedanken machen, weil sie verliert nicht, weil sie unglücklich mit einem schlechten Call des Schiedsrichters oder die andere hat Netzroller. Sie verliert, weil sie jetzt momentan nicht mehr gut genug Tennis spielt. Und das liegt also nicht an ihrer Einstellung, sie ist fit wie ein Turnschuh. Ja. Das liegt nicht an ihrer generellen Professionalität. Das liegt schlicht und ergreifend an dem Tennissport und den kannte sie mal besser. Was ist so deine Meinung? Was meinst du, was die Lösung ist für Coco?
Also bei mir, meine Theorie, es gibt ja im Englischen, sagt man, mein Hot Take. Also es ist so meine Meinung dazu, auch wenn sie nicht gerechtfertigt ist. Das ist mein Hot Take dazu. Ja. Und ich glaube, was passiert ist, als sie den neuen Trainer Matt Daly eingestellt hat, hat er ja ihren Griff beim Aufschlag ein bisschen verändert. Und das ist wirklich meine absolute Theorie. Ich habe versucht, das zu sehen, aber es ist manchmal nicht so leicht aus der Kommentatorenbox, weil du weißt auch, wir sitzen dann in dieser Vogelperspektive und du siehst nicht so richtig die Griffe und die Einzelheiten. Und ich habe es leider nicht geschafft, Courtzeit für eines ihrer Matches zu sein, weil sie dann schon relativ schnell gegen Magdalenette verloren hat. Meine Theorie ist, du weißt es selbst, wenn du einen Griff änderst, mit der Zeit, wenn du dich da nicht ständig dran erinnerst, dann geht er wieder zurück in den alten Griff. Wenn du da nicht ständig ermahnt wirst, hey, denk an den neuen Griff, denk an den neuen Griff. Denn sie hatte ja in den letzten 2, 3 Turnieren des Jahres und den ersten 2 Turnieren dieses Jahres, hatte sie kaum Doppelfehler, 1 bis 2 pro Match. Jetzt bei dem Match gegen Lynette 12 Doppelfehler. Bei dem Match in Indian Wells, das sie verloren hat, 18 Doppelfehler in 3 Sätzen. Es ist einfach
12 Doppelfehler in 2 Sätzen.
Übrigens, in 2 Sätzen, ja. Genau. 12 Doppelfehler in 2 Sätzen hier in Miami, 18 Doppelfehler in 3 Sätzen. Bei dem Match, das sie verloren hat, 22 in 3 Sätzen in Indian Wells in der ersten Runde. Das Match gewann sie dann am Ende, aber 22 Doppelfehler. Also irgendwas ist ja beim Aufschlag nicht nicht richtig. Meine Theorie ist, dass der Griff wieder zurückgegangen ist in den alten und es deswegen momentan nicht funktioniert. Wenn man sie mal näher betrachtet beim Aufschlag, sie wirft den Ball unheimlich weit nach vorne. Das heißt, es ist sau schwierig, von da einen Kick zu servieren. Dann muss sie Slice servieren und wenn du nervös bist und ziehst einen Slice nicht voll durch und machst das Handgelenk schnell, dann fliegt er dir lang. Bei einem Kick kannst du den ja eher nochmal so reinzwirbeln, dann wird er vielleicht langsamer, aber der springt immer noch ab und ist nicht leicht zu retournieren. Und sie hat momentan diesen halb geschlagenen Slice und sobald sie nervös ist, geht er ihr raus. Und dann ist das Problem, dann fliegt er ihr raus, dann hat sie Angst, dass ihr der Ball wegfliegt und dann macht sie, was sehr viele machen dann, wenn der Ball fliegt, dann macht sie den Kopf so runter und die Schultern nach oben und dann geht er auf einmal ins Netz. Ne? Dann kommt der Ball nicht mal mehr übers Netz. Also es ist wirklich ein technisches Problem, das meiner Meinung nach beim Griff anfängt und sich dann auf das gesamte Spiel überträgt. Ich weiß nicht, ob du das hattest, aber ich hatte das auf jeden Fall. Wenn mein Aufschlag nicht funktioniert hat, dann konnte ich auch von der Grundlinie auf einmal nicht spielen. Und nicht, weil meine Vorhand und Rückhand weg waren, sondern weil ich ständig drüber nachgedacht habe, oh Gott, wie serviere ich jetzt? Serviere ich auf den Körper oder lieber nach außen? Mein kompletter Geist war nur mit dem Aufschlag beschäftigt. Und ich habe dann vergessen, sogar von der Grundlinie zu spielen. Und dann war Hopfen und Malz verloren. Das war bei mir jedes Match, war Hopfen und Malz verloren.
Ja, aber dann bedarf es ein gutes Trainerteam, ein gutes Trainergespann, dich rauszunehmen, aus dieser Drucksituation zu erklären, dass der Aufschlag nicht das weisheitsletzter Schluss ist beim Tennis. Was ist mit dem Rest deines Spiels? Dann gehen wir über den zweiten. Du hast ja gute Grundlinie. Du bist körperlich überlegen.
Genau, Kopf
ist stimmt. Vielleicht die fitteste Spielerin.
Auf jeden Fall.
Auch das sehe ich nicht. Also wenn die Rallye losgeht, die will so schnell wie möglich den Punkt machen und spielt großes Risiko, für meinen Geschmack zu großes. Also da stimmt's auch in der Spielstruktur nicht, in der Spielstrategie. Und wie sich die Punkte aufbaut, das kann natürlich auch mental herrühren, dass ich einfach so Gedanken mache über den Aufschlag. Aber das ist ja eine Frage der gesamten Mannschaft, einfach mal wirklich das Problem anzusprechen und andere Wege zu finden, wie man das Match gewinnt. Weil das ist, also sie spielt momentan einfach nicht gut genug Tennis, nicht nur, weil der Aufschlag nicht funktioniert.
Ja, ja, ich bin sehr gespannt jetzt, weil du hast recht, sie hat versucht, das hat sie auch gesagt am Anfang des Jahres, sie wollte ein bisschen aggressiver spielen in diesem Jahr und das funktioniert nicht. Sie macht unheimlich viele unerzwungene Fehler. Ich bin gespannt auf Sand, das ist auch für sie eine Möglichkeit, da wieder ein bisschen Ruhe in ihr Spiel zu bringen, weil da muss man den Punkt aufbauen, ob man will oder nicht. Also selbst eine Ostapenko muss den Punkt da aufbauen oder einiger machen. Wobei sie lacht gerade, als sie mich das sagen hört, und denkt, was sagt Andrea da? Boris, wir haben schon wieder fast eine Stunde gemacht. Lass uns die letzten 10, 15 Minuten nochmal uns Zeit nehmen, über die PTPA zu sprechen. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Die PTPA ist die angebliche Spielergewerkschaft der WTA und ATP. Das zumindest möchte sie sein. Allerdings hat sie keine Spieler und keine Spielerin unter ihrem Dach vereinen können, außer die Rebellen, die man sowieso schon kennt, wie ein Kyrgios, wie eine Rodionova, wie ein Tennis Sandgren. Das sind die Spieler, die sowieso eher die Outsider und so Außenseiter sind auf der Tour. Du hast einen sehr interessanten Telefonanruf bekommen nach unserem Podcast. Möchtest du daraus erzählen?
Ja, also offensichtlich hören es doch ein paar Leute zu, auch in Amerika, wenn wir unsere Gedanken freien Lauf lassen. Ja, Ahmad Nasser, der CEO der PTPA, hat mich über Twitter kontaktiert, also wirklich am nächsten Tag.
Krass, ja.
Und ob wir uns denn mal unterhalten sollen. Und er hat sich also sehr freundschaftlich bei mir gemeldet. Wir haben uns dann auch Nummern ausgetauscht, wie man das so macht. Und wir hatten dann ein Telefonat, ja, vielleicht für eine knappe Woche, Stunde 15 Minuten.
Wow.
Und wirklich offen und sehr freundlich und hat mir einfach mal so seine Idee gesagt, wie der Tennissport denn sein sollte. Und dann ging es natürlich um einen besseren Turnierplan, klar. Dann ging es natürlich um mehr Preisgeld für die Spieler, klar. Da ging es natürlich auch über die Restriktion von allen Spielerinnen und Spielern, dass sie während der ATP, der WTA-Tour, natürlich keine anderen Exhibition spielen dürfen. Dann ging es darum, um Ranglistenpunkte, dass auch andere Turniere, kleinere, nicht offizielle Ranglistenpunkte. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn weiß, wer denn der Gründer der aktuellen ATP-Tour ist. Dann sagt er, nee, dann sage ich, ja, Sie sprechen gerade mit einem davon. 1988 haben wir auf dem Parkplatz der US Open, Mats Wielander war unser Anführer, aber da gab es einen Boris Becker, da gab es einen Agassi und einen Edberg. Also alle Top-10-Spieler haben diesen Vertrag unterschrieben für eine neue ATP-Tour, die dann 1990 gegründet wurde.
Genau, vorher, erzähl mal kurz, vorher war es nur die ATP, also Association of Tennis Professionals, und ihr habt dann die ATP-Tour, also wirklich, das ist dann der Zusatz, vielleicht kannst du das nochmal erzählen für die Leute, die das vielleicht nicht verfolgt haben.
Nee, früher gab es nur eine Gewerkschaft, also eine Spielervertretung, die hieß ATP-Tour, und dann gab es auf der anderen Seite die Turnierveranstalter. Alles schön und gut, nur wir haben damals einfach gemerkt, dass wir zu viel Einfluss haben bei der Turnierplanung, bei der Turnierbestimmung, was auch richtig war. So, aber du hattest alle Top-10-Spieler drinne. Und wir haben gesagt, wir spielen jetzt auf unserer eigenen Tour. Mein Manager hieß damals Turner Tiriak, der hat sich sein Turnier geholt. Butch Buchholz hat sich Miami geholt. Charlie Parasella hat sich in den Wells geholt. Und so ging das über das Jahr hinweg durch. Und wir Spieler haben das natürlich unterstützt. Und dann habe ich ihn gefragt, wer denn von der aktuellen Nummer der ersten 10, auch bei den Damen? Und da war natürlich ein bisschen Schweigen im Walde. Und dann hat er mir andere Argumente. Sage ich, ja, also die Argumente, die sind 40 Jahre alt. Sie haben recht, wir sollten das Tennis verbessern, aber du brauchst natürlich die entscheidenden Spieler und Spielerinnen, die den Unterschied machen. Mhm. Also bei allem Respekt, wenn die Nummer 80 in Wimbledon nicht spielt oder Nummer 70, dann passiert Wimbledon trotzdem oder Roland Garros trotzdem. Wenn die ersten 10 das Turnier boykottieren, dann hat Roland Garros ein riesiges Problem mit der Glaubwürdigkeit. Und so geht es allen anderen großen Turnieren. Deswegen wäre vielleicht nicht der erste Punkt mal die Top-Spielerinnen und Spieler, sondern ich habe immer gesagt, ich habe genau die Interviews gehört von Alcaraz und Djokovic. Selbst Djokovic war also mit diesem Lawsuit nicht hundertprozentig einverstanden, obwohl er einer der Gründer war dieser neuen Spielergewerkschaft. Also vieles konnte nicht beantwortet werden. Ich glaube, dass der Mann das Herz am richtigen Fleck hat. Ich glaube, dass wir den Tennissport verbessern müssen. Ich sprach auch davon, was du am Anfang gesprochen hast, dass es eben eine Tour geben soll, das Herren- und Damenturnier. Im Idealfall zusammen mit den Grand Slams, das wäre die perfekte Tour. Ich weiß nicht, ob wir also mit Gewaltszenarien weiterkommen, weil das ist also ein Lawsuit in Amerika, in England und in Australien. Mhm. Das ist ein lautes Wort. Ich weiß nicht, ob da die Verantwortlichen so gut drauf reagieren, aber ob man uns nicht irgendwie einen Kompromiss, und er hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass man sich außergerichtlich einigt. Und genau. Sage ich, okay, das ist ja schon mal was Vernünftiges, aber muss man sozusagen dem einen also mit dem Mord und Totschlag drohen, damit man sich dann irgendwie auf einen vernünftigen Zweikampf sagt er, ja, ist ja 20 Jahre Anwalt, man macht das halt so in Amerika, sage ich, okay, deswegen lebe ich auch lieber in Europa als in Amerika. Also lange Rede, kurzer Sinn, also der hatte schon gute Ideen. Mhm. Es geht mir um die Vorgehensweise, wie er etwas erreicht. Interessanterweise hat dann auch Gaudenzi ist der Chairman der ATP, hat auch dann einen langen Brief an die Grand Slams geschickt, ob man sich denn etwas näher zusammenkommt, eben eine gemeinsame Tour. Das heißt, die 4 Grand Slams plus Rest der Tour, da muss man sich fragen, wo finden dann die 250er statt? Wie viel 500er können noch stattfinden? Also, das ist eine größere Diskussion. Das kann man auch nicht in einem Podcast oder am Wochenende lösen. Aber ich glaube, die falsche Strategie ist einfach mit einer Kriegserklärung. Yeah. Weil dann rüstet sich die Gegenseite auf und dann gibt's erstmal, wie ich eben gesagt habe, Mord und Totschlag und dann verlieren wir alle.
Das ist ein super Einblick, Boris, in dein Telefonat mit dem Haupt, wie nennt er sich, CEO? Ist das
der CEO?
CEO,
ja, genau.
Ja, CEO von der PTPA. Meine zwei Probleme damit sind, das eine, dass er sagt, er möchte mehr Preisgeld für die Spieler haben. Das meiste Preisgeld kann man bei den Grand Slams rausholen. Die sharen, also die teilen nur 15-20%, je nach Grand Slam, ihrer Umsätze mit den Spielern, ihrer Gewinne, nicht ihrer Umsätze, sondern ihrer Gewinne mit den Spielern. Das heißt, da könnte man viel mehr rausholen, aber die 4 Grand Slams sind nicht im Lawsuit. Was macht ihr? Wenn ihr mehr Preisgeld wollt, das sind die 4 Leute, zu denen ihr geht. Ihr geht zu den Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open, sagt hier, Brudis, wir brauchen ein bisschen mehr Kohle, halla halla, sonst spielen wir nicht. Ne?
Ja.
Das ist, und die 4 sind nicht im Lawsuit. Also was machen wir? Das ist das eine. Und das andere Problem, was ich habe, das habe ich nämlich auch gehört hier hinter den Kulissen. Das finde ich gut, dass er dir das gesagt hat. Ich habe hinter den Kulissen gehört, dass das Ziel der PTPA es ist, sich außergerichtlich zu einigen. Das heißt, was wollen Sie? Wollen die Kohle von der ATP und der WTA und der ITF? Wo geht denn die Kohle raus? Ja. Die geht ja raus aus den Spielerfunds. Die geht ja nicht raus bei Andrea Gaudenzi aus dem privaten Konto, sondern die geht aus den Pensionsfunds und aus den Rentenfonds und aus den Gesundheitsversicherungsfonds. Die geht ja raus von den Spielern und Spielerinnen und geht dann an die anderen Spieler und Spielerinnen. Also deswegen kann ich da meinen Kopf nicht ganz reinbringen und kann mich da nicht so ganz in diese Vorgehensweise hineindenken. Aber wo er natürlich absoluten Punkt hat, ist, dass man diese Tour, diese Tennistour deutlich besser aufstellen kann. Ich sage es immer wieder, ich finde, Tennis sollte nach Fußball einer der größten Sportarten der Welt sein. Individualsport, du siehst die Gesichter der Spieler und Spielerinnen, du wirst die Gesichter nach 2-Stunden-Match nicht vergessen. Die Art zu zählen ist unheimlich spannend. Es ist einfach ein super Sport, aber wir stehen uns selbst im Weg und da hat er natürlich einen Punkt. Die Vorgehensweise, damit gehe ich nicht d'accord und da frage ich mich manchmal auch, haben die das Ganze nicht durchdacht? Haben die einfach ein Lawsuit geschrieben und rausgehauen? Haben die nicht darüber nachgedacht, warum haben sie die Grand Slams nicht drin? Wahrscheinlich, weil die mehr Macht haben und die Angst hatten, sich mit denen anzulegen. Ne? Das ist dann am Ende wahrscheinlich das Ding, oder?
Ja, also zwei Punkte. Ist es bekannt, dass global gesehen Tennis der drittpopulärste Sport ist nach Fußball und Basketball. Das ist erstmal also unser großes Pfund. Das heißt, es muss natürlich auch finanziell dastehen, dass die Spielerinnen und Spieler mehr Geld verdienen. Erstmal grundsätzlich ja. Trotzdem bin ich ein Freund der Leistungsgesellschaft. Die Verlierer der ersten Runde in Melbourne gewinnen im Einzel $60,000. Also das heißt, da verliert einer in der Stunde 20 Minuten, kriegt 60.000, glaube australische Dollar. Das ist eine ganze Menge für erste Runde verlieren. Also erstmal so. Das muss natürlich im Verhältnis stehen zur Ausschüttung der Preisgelder vom Turnier. Aber ich finde es erstmal, wenn du die 4 Grand Slam Turniere als Spieler, dann hast du 4x$60,000 plus Mixed und Doppel. Da bist du mal, bei $300,000. Das ist ein ganz gutes Einkommen für jeden auf dieser Welt, ne?
Ja.
Das andere Thema, wo er mich gefragt hat, und ich habe noch keine Antwort, fragt er mich, wie viele Spielerinnen und Spieler sollen Tennisprofis sein? Also sprich, wie viele sollen genügend Geld verdienen, um ihr Lebensunterhalt damit zu begleichen? Ich habe gehört, Djokovic meinte irgendwo zwischen 500 und 1000. Er sprach von 200 bis 250. Also ich kann dir keine Zahlen nennen, vielleicht irgendwo zwischen 250 und 500, würde ich sagen, aber eben nicht für 1000. Das heißt, also zurück zu meinem Thema Leistungsgesellschaft, wenn du nicht gut genug bist, dann solltest du nicht Tennisprofi werden. Weil ein Punkt der Leistungsgesellschaft ist, du musst besser wie der andere. Du musst die erste Runde gewinnen, du musst dich qualifizieren, du musst in den Turnieren, die vorhanden sind, einfach gut genug sein, um die Punkte zu sammeln, um die Rangliste nach oben zu bringen, dass du dich einfach automatisch qualifizierst. Und wenn du das nicht schaffst, ist nicht die ATP schuld oder die WTR, sondern du bist schuld, weil du nicht gut genug bist. Also dieser Aspekt ist immer so ein bisschen von außen, ja, es müssen für deutlich mehr Spielerinnen gesorgt werden. Fach, das ist eine abendfüllende Diskussion. Mhm. Wer ist denn auf der Klage? Ist es ein Top-10-Spieler? Nee. Ist es ein Top-20-Spieler? Nee.
Deswegen, ja, also die einzige, vielleicht das nochmal dazu, die einzige aktive Top-100-Spielerin, die in diesem Lawsuit ist, ist Varvara Gracheva. Und jetzt wahrscheinlich nicht eine Spielerin, die du auf Anhieb kennst.
Nein.
Also der gemeine Tennisfan, der in Deutschland deutschen Tennisturniere, ein paar Grand Slams verfolgt etc., der weiß wahrscheinlich eher nicht, wer Gracheva ist.
Ja, deswegen, also man muss so ein bisschen aufpassen, wenn er spricht von Spielerinnen und Spielern, ich habe gefragt, von welchen? Weil die Top-Leute, die geben jede Woche Interviews, also die habe ich nicht gehört. Wenn du von
Varvara Gracheva.
Genau. Die habe ich noch nicht gehört. Insofern, also wir müssen so ein bisschen fair bleiben. Wer ist besser? Der soll besser bezahlt werden. Ich bin ein Fan der Leistungsgesellschaft. Ja, insgesamt muss der Tennissport besser organisiert werden. Es sollen auch alle mehr Geld verdienen, aber die besseren. Und insofern, wir haben uns gesprochen und das finde ich erstmal gut, dass er mich sprechen wollte, mir ein bisschen erklärt, wer die ATP Tour gegründet hat. Und es wäre auch gut für seinen Lawsuit, dass er einfach etablierte, erfolgreiche Spielerinnen und Spieler dabei hätte, weil die können natürlich dann auch öffentlichkeitswirksam mit in den sozialen Netzwerken, mit wichtigen TV-Stationen, mit wichtigen Zeitungen auch Werbung für diesen Lawsuit machen. Und all das ist eben nicht passiert. Deswegen, ja, also es gibt jetzt irgendwie eine Woche Pause gerade, was das Thema angeht. Aber Ich gehe zurück auf Anfang des Podcasts. Miami und Madrid sollte schon letzte Woche verkauft worden sein. Da ist jetzt nichts passiert. Also wir warten so ein bisschen wie beim Papst gerade, bis der weise Rauch rauskommt. Ich glaube auch, es wurde deswegen gestoppt, weil beide Turnierveranstalter gerade nicht wissen, ob es es noch in 5 Jahren gibt. Also ja. Da wird vieles aufgerollt, viele wurden verunsichert. Ja, wir müssen bald eine Lösung finden, weil Tennis muss sich politisch beruhigen. Die Spielerinnen und Spieler brauchen Sicherheit, wo sie denn in Zukunft arbeiten dürfen. Das Preisgeld muss natürlich höher werden, logisch, aber das liegt auch immer am Spieler und nicht immer an der Organisation.
Schön. Boris, du hast es uns wie immer sehr gut erklärt. Danke an Ahmed Nasser, dass er dich angerufen hat. Das finde ich auch super, dass er sich da direkt selbst zum Gespräch zur Verfügung stellt. Aber wir werden das Ganze natürlich weiterhin beobachten. Ich entlasse dich jetzt in den Mailänder milden Abend. Bei mir geht der Tag erst los in New York. Ich werde jetzt mal rausgehen und gucken, ob ein paar süße Typen auf meiner Straße rumlungern.
Viel Spaß beim Schauen.
Danke, Boris. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.